Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel. Guten Abend. J'accuse, ich klage an. So überschrieb Émile Zola einst seinen offenen Brief zur Dreyfus-Affäre. Und die berühmten Worte des französischen Schriftstellers, sie ziehen sich auch durch diese Ausgabe von Kultur heute. Wir hören Menschen, die, genau wie einst Zola, nicht zögern, den Mund aufzumachen, weil ihnen etwas gehörig gegen den Strich geht. Der Aktionskünstler Philipp Ruch, Gründer des Zentrums für politische Schönheit, fordert Schluss mit der Toleranz gegenüber Rechten. Er tut das wie gewohnt, lautstark und unüberhörbar, jetzt auch beim Kunstfest in Weimar. Wir berichten gleich. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, sie sagt, wir sind auf einem Auge blind, und zwar auf dem Auge, das gen Afrika blickt. Seit 2 Jahren reden wir jetzt über die dringend nötige Aufarbeitung der Kolonialzeit. Aber was ist seither ganz konkret passiert? Darum geht es heute in unserer Sommerreihe über Wendepunkte. Und die Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel macht in einer Studie kurzen Prozess mit der deutschen Kulturpolitik. Was von ihren Forderungen nach einem Kurswechsel in der auswärtigen Kulturpolitik zu halten ist, auch das sagen wir Ihnen gleich. Aber zuerst Theater. Die großen Schauspielhäuser erwachen nach und nach aus dem Sommerschlaf. An diesem Wochenende läuten das Deutsche Theater in Berlin und das Thalia Theater in Hamburg die neue Spielzeit ein. In Berlin begann die Saison gestern mit einem, ja, man kann es vielleicht einen Mehrgenerationenabend nennen. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Regisseur Sebastian Hartmann inszenierte Shakespeares König Lear, die Tragödie des alten Vaters, der sein Erbe an die 3 Töchter verteilt. Und dem großen Shakespeare stellte der Regisseur kurzerhand einen zeitgenössischen Autor an die Seite. Wolfram Lotz mit seinem neuen Text Die Politiker. Es hieß also gleich zweimal, jung trifft alt. Klingt kompliziert und nach vorprogrammiertem Generationenkonflikt. Ob der Abend dennoch funktionierte, das sagt uns jetzt Barbara Behrendt.
Auf der Bühne nichts als ein gigantisches Windrad. Es steht still. 7 Kreaturen gruppieren sich davor. Sie tragen märchenhafte Masken und fantastische Folklorekostüme. Aus einem dicken Buch lesen sie Schlüsselsätze aus Shakespeares Lear.
Keine Augen im Kopf, die Augen ausgelaufen. Du siehst doch trotzdem, wie es zugeht auf der Welt. Ich schnapp. Nach Leben ich will, noch etwas Gutes tun meiner Natur. Zum Trotz, ich weiß, wann einer tot ist und wann einer lebt. Du kommst nicht wieder. Herz, ich bitte dich, brich. Zeit nie so alt.
Sebastian Hartmann erzählt Stücke nie nach, sondern nutzt sie als Assoziationsmaterial, um dem nachzugehen, was ihn selbst umtreibt. Hier sind es die Sinnfragen nach Tod und Erbe. Was bleibt nach dem Sterben? Was gibt man weiter an nachfolgende Generationen? Wie gelingt der Abschied vom Leben? Der mächtige König Lear hat bei Hartmann nicht nur abgedankt, er liegt bereits auf dem Sterbebett. 2 Krankenliegen werden hereingefahren, darauf senile Greise im Nachthemd. Sie sind nur noch stumme Leerstellen, wo früher ein großer Geist zu Hause war. Sie delirieren, sie fantasieren, was um sie herum geschieht, ist nichts als ihr fiebriger Erinnerungsstrom. Vor ihren verständnislosen Augen spielt das Ensemble in schwarz-weißen Glitzerroben auf. Linda Pöppel übernimmt schroff den Text des Königs, malträtiert die Alten mit Erinnerungsgeschrei. Liertexte und Fremdtexte wechseln sich ab. Birgit Unterweger fällt nackt über den dementen Vater im Bett her. Die junge Generation hat das Ruder übernommen, aber besser wird die Welt dadurch nicht. Samuel Wiese unterlegt den Abend live mit einem düster elektronischen, melancholischen Klangteppich. Doch Hartmanns Versuch, die Urängste, die Todesfurcht freizuschaufeln und Shakespeares Vorlage zu einem Sterbe- und Einsamkeitstrip zu machen, bleibt trotzdem furchtbar dröge. Von seinem sonst oft gewaltigen Bilderkosmos brennt sich diesmal nichts ein. Schwarz-Weiß-Projektionen von Wäldern in Flammen und Weltuntergang bleiben emotional so fern wie die großen Lebensfragen. Hartmann assoziiert im eigenen Kopf-Innenraum, doch der Abend entfaltet nichts Dringliches, Existenzielles, nur zehrende Langeweile, die in den ersten 2 Stunden zu lautstarken Abgängen im Publikum führt. Bis sich dann Cordelia Wege an den Bühnenrand setzt und bei hell beleuchtetem Saal 35 Minuten lang durch Wolfram Lotz' Gedicht »Die Politiker« rast. Mit einem Furor, einer Not, einer Trauer und einem Witz, die einem schlagartig den Schlaf aus den Augen treiben. Mit Politikern hat Lotz neues Stück wenig zu tun. Sie dienen lediglich als Projektionsfläche für unsere eigenen Ängste.
Bist du's, Papa? Nein, schade. Was machst du denn gerade? Ich sitze hier und schreie, wenn die Nacht beginnt. Und du, Papa, was machst du? Schaust wieder fern? Die Politiker beschleunigen Teilchen im Zern. Die Politiker sagen, durch diese Welt liegt ein Riss, der nicht zu kitten ist. Und dazwischen ist Dings, dazwischen ist nichts. Ich schaue von meinem Schreibtisch durch das Fenster, durch die Nacht. Wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn, dass ihr glaubt, dass ihr was Besseres seid? Und wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin der, der das hier schreibt. Ich bin ein Müll, der im Weltraum treibt. Das ist alles eiskalt. Das ist alles eiskalt. Ich bin der Spast aus dem Wald. Ich bin der Spast aus dem Wald. Es brennt ein Feuer in der Nacht. Es brennt ein Feuer in der Nacht. Es brennt ein Feuer in der Nacht.
Auch Lotz reiht wie Hartmann Erinnerungsfetzen aneinander. Das verbindet die beiden Teile des Abends. Geschrieben ist sein Monolog in musikalischen Kinderreimen, die übermütig hüpfen, sich in Refrains finden. Doch steht diesem Kinderlied immer der Tod und die Einsamkeit vor Augen. Ein Hilferuf aus der Finsternis, in den sich der Autor selbst einschreibt. Ein hochpoetischer Text, voll irrer Komik, den man beim ersten Hören nur ansatzweise greifen kann. Atemlos, drängend, verzweifelnd lässt Cordelia Wege die Worte ihren Ringelreigen tanzen. Und endlich setzt sich das Windrad in Bewegung. Die Flügel leuchten gelb und rot. Vielleicht geht das Leben ja doch weiter. Ein ergreifendes Finale, für das man leider 2 zähe Stunden ausharren muss.
Ja, da sagen wir Danke fürs Sitzenbleiben. Barbara Behrendt sah gestern Abend die neue Inszenierung von Sebastian Hartmann am Deutschen Theater in Berlin. Noch vor 2 Jahren wurde sie als Sommerloch-Thema verspottet, die Debatte über die Aufarbeitung der Kolonialzeit. Heute beschäftigt sie Museen, Wissenschaftler und Politiker in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern und ist auch aus den Feuilletons nicht mehr wegzudenken. Und was noch vor kurzem unvorstellbar erschien, nämlich die umfassende Rückgabe von Kulturgütern, die im Zuge der Kolonialzeit unter fragwürdigen Umständen in unsere Museen gelangt sind, das erscheint heute gar nicht mehr so abwegig. Womöglich erleben wir da gerade einen historischen Bewusstseinswandel, stehen vielleicht sogar an einem gesellschaftlichen und politischen Wendepunkt. Und damit sind wir beim Thema unserer Sommerreihe hier in Kultur heute. Wir sprechen in diesen Tagen über Wendepunkte ganz unterschiedlicher Art. Heute mit der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Sie hatte den Bewusstseinswandel mit Blick auf die europäische Kolonialzeit ausgelöst. Vor 2 Jahren war sie aus dem Beirat des Berliner Humboldt-Forums ausgetreten, weil ihr das Thema dort zu kurz kam. Letztes Jahr hat sie dann gemeinsam mit dem senegalesischen Wissenschaftler Felwine Sarr einen vielbeachteten Bericht über mögliche Rückgaben an ehemalige Kolonien verfasst. Was also sagt Bénédicte Savoy? Stehen wir da gerade tatsächlich an einem Wendepunkt?
Guten Tag. Ja, diese Frage erinnert mich an ein Gespräch, das wir, als ich mit Felwine Sarr 2018 im Auftrag von Emmanuel Macron mich dieser Frage widmen sollte. Als wir das tun sollten, war ich auch in der Republik Benin in Cotonou und sprach dort mit dem Kulturminister. Und er meint, wenn es passieren sollte, dass tatsächlich Objekte nach Afrika zurückgegeben werden, dann würde das vergleichbar sein mit dem Fall der Berliner Mauer oder die Wiedervereinigung beider Korea. Und wir sind noch nicht so weit. Also die Mauer ist nicht gefallen in dieser Angelegenheit, beziehungsweise sie hat angefangen in den Köpfen zu fallen. Und das ist vielleicht das, was man jetzt nach 2 Jahren Diskussion festhalten kann und muss. Das Bewusstsein dafür, dass diese herrlichen Sammlungen, die in unseren schönen Museen versammelt sind, sowohl in Paris als auch in London, Amsterdam, Berlin, Stuttgart etc., sind nicht irgendwann gekommen, sondern sie sind ganz deutlich en masse, in riesigen Massen gekommen in den Jahren des Kolonialismus. Und die jeweiligen europäischen Länder haben sich dort bedient in ihren eigenen Kolonien, oft mit fragwürdigen Tricks oder mit Gewalt. Und das weiß inzwischen fast jeder. Das ist ein historischer Fakt. Er war bis dahin hauptsächlich den Fachleuten bekannt, jetzt ist das allgemein bekannt und das ist sehr gut so.
Das heißt, Sie würden diese Frage, ist das ein historischer Wendepunkt oder nicht, daran festmachen, ob es tatsächlich zu Rückgaben im großen Stil kommt oder eben nicht. Das ist das ausschlaggebende Kriterium in dieser Frage.
Das war das ausschlaggebende Kriterium für meinen Ansprechpartner in Cotonou. Ich glaube, die afrikanischen Länder oder viele afrikanische Länder versuchen seit den 60er Jahren intensiv an ihr Kulturgut zurückzukommen. Das haben wir lange auch nicht gewusst oder bewusst ignoriert. Das heißt, aus deren Perspektive ist das erst ein Wandel, wenn etwas passiert und nicht, wenn wir hier in Europa uns klug darüber unterhalten oder streiten. Für uns sind solche psychologische Veränderungen kollektiver Art natürlich extrem wichtig, weil wir aus der eigenen europäischen Geschichte wissen, dass solche gesellschaftliche Wandel oft erstmal mit diesen, ja, mit dem Abbau von Schränken im Kopf vorbereitet werden.
Und was würden Sie sagen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu umfassenden Rückgaben kommt? Es gab ja in den vergangenen Monaten viele gute Vorsätze, viele Absichtserklärungen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass darüber hinaus auch ganz konkret Rückgaben erfolgen werden?
Es ist sehr wahrscheinlich. Es ist auch entweder schon geschehen, wie hier von Stuttgart aus im deutschsprachigen Raum, oder das Deutsche Historische Museum hat auch einen symbolischen Schritt gemacht vor wenigen Monaten mit der Rückgabe eines Steinkreuzes nach Namibia. Emmanuel Macron hat in Frankreich nach der Abgabe unseres Berichtes sofort angekündigt, 26 wichtige Objekte aus der Republik, also aus der aktuellen Republik Benin, damals Dahomey, an Cotonou zurückzugeben. Das war seine Antwort auf unser Bericht und es bleibt dabei. Die Verzögerung oder die Tatsache, dass es noch nicht passiert ist, liegt daran, dass die Kolleginnen und Kollegen in Cotonou gesagt haben, wir wollen uns nicht hetzen lassen von eurer schönen Entscheidung jetzt. Wir haben lange genug gewartet, bis ihr euch überhaupt erbarmt, unsere Rückforderungsgesuche zu beantworten und jetzt wollen wir ein ordentliches Museum bauen. Und das hatten wir auch Felwinsar und ich immer gesagt, es kann nicht sein, dass der Rhythmus eines jungen Präsidenten auch bestimmt, wie schnell die afrikanischen Länder zu sein haben. Manche sind etwas enttäuscht, dass es nicht so schnell geht. Ich finde, dass es gut ist, dass wir ja uns gedulden, wenn die jeweiligen Staaten sich Zeit nehmen müssen und wollen.
Sie sprechen von symbolhaften Rückgaben. Ein ganz wichtiges Symbol in dieser Rückgabedebatte sind ja die Benin-Bronzen, die Nigeria seit langem zurückfordert. Haben Sie den Eindruck, dass sich da auch etwas bewegt? Hat sich die Haltung der westlichen Museen und Regierungen mit Blick auf diese Bronzen gewandelt?
Auch das bewegt sich, ja sicherlich. Sie wissen, dass die ersten Rückgabeforderungen schon in den späten 50er Jahren formuliert wurden. In Nigeria waren die Benin-Bronzen, also diese Reliefplatten, die das königliche Palast in Benin City im aktuellen Nigeria geziert haben und die geplündert worden waren von britischen Soldaten en masse, neben Elfenbein, Schnitzereien und anderen Skulpturen. All das wurde schon Ende der 50er Jahre reklamiert und war auch Gegenstand von verschiedenen wichtigen Kulturveranstaltungen in Nigeria. Es gibt ganze Filme zu diesem Thema. Und bis jetzt hat sich keiner wirklich darum gekümmert in Europa oder es drang nicht durch. Und dadurch, dass die Gesellschaften hier in unseren Ländern nicht versteht, warum man weiterhin Nein sagt, wenn solche Rückgabeforderungen kommen, glaube ich, dass sich sehr viel bewegt hat. Weil eben die Gespräche, die vielleicht früher hinter verschlossenen Türen gehalten wurden oder Anfragen, die nicht beantwortet wurden, jetzt immer sofort sichtbar sind. Und die Weltöffentlichkeit und die europäische demokratische Jugend möchte nicht, dass man mit solchen Schätzen damit umgeht wie die vorigen Generationen. Und da ist viel passiert, ja.
Es ist viel passiert, sagen Sie. Inwiefern gilt das auch für das Verhältnis zwischen unseren Kontinenten insgesamt? Hat diese Kolonialismusdebatte die Beziehungen zwischen Afrika und Europa auch insgesamt geprägt? Hat sie vielleicht auch unseren Blick auf den afrikanischen Kontinent verändert?
Also Afrika ist ein riesiges Kontinent. Es ist nicht ein Land, das ist wie mehrmals Europa. Und insofern ist es schwer zu sagen, was sich jetzt allgemein verändert hat. Das Einzige, was ich beantworten kann, ist, dass durch das Sprechen über Kunstwerke, über Objekte, über Museen, also über etwas, was wir gewohnt sind, als schön einzustufen, als lustvoll, der Besuch eines Museums, als Kultur ohne politische Implikationen etc., all das macht das Gespräch über diese Zeit des Kolonialismus leichter. Das war eine Art Einstieg. Es gibt viel schwierigere, viel traumatischere Geschichten noch in diesem Kolonialismus. Der Genozid an die Herero und Nama gehört dazu, die Präsenz in unseren europäischen Sammlung von vielen menschlichen Überresten, die auch diesen kolonialen Ursprung haben. Das sind sehr schwierige, schmerzhafte Themen für alle. Wenn man über Kunstwerke spricht, kommt man von der Seite sozusagen in ein sehr schweres Thema. Und Das verändert möglicherweise ein wenig, wenn nicht unsere Beziehung zu Afrika, so zumindest, hoffe ich, unser Kenntnis von diesem Kontinent. Also es kann sein, dass jetzt die Länder nicht mehr verwechselt werden zum Beispiel oder dass man sich ungefähr vorstellt, wo Nigeria auf der afrikanischen Karte ist. Und wir sind blind auf einem Auge und wir haben viel zu lernen und diese Aufmerksamkeit sollten wir auch erzeugen in uns. Und das Gespräch über die Sammlungen, die ethnologischen Sammlungen in Europa und die mögliche Rückgabe ist ein Mittel für uns, uns damit zu beschäftigen.
Sie weisen in Ihren Vorträgen, Frau Savoy, immer wieder darauf hin, dass in den 70er und 80er Jahren schon mal intensiv über Rückgaben auch an ehemalige Kolonien nachgedacht wurde. Damals sind diese Forderungen aber ganz schnell wieder verpufft. Was denken Sie, warum war das diesmal nicht der Fall? Warum trifft diese Debatte heute offensichtlich einen Nerv, den sie damals nicht getroffen hat?
In den 70er Jahren lief diese Debatte sehr lang auf sehr hohem Niveau. Es gab sogar Talkshows in ZDF, die 3-4 Stunden gedauert haben mit 14 Teilnehmern, also Juristen, Museumsdirektoren, UNESCO-Vertreterinnen und Vertreter etc., auch viele Frauen. Das ist verpufft, das ist auch vergessen gemacht worden. Aktiv von manchen Gruppen einerseits, die kein Interesse hatten, dass die Debatte sich weiter verbreitet. Und das ist auch aus strukturellen Gründen wahrscheinlich auch, weil die Wende kam, weil ganz andere Sorgen oder historische Konstellationen zwischen Afrika und Europa sich einbürgerten. Das ist der Grund, warum es damals verpuffte, wie Sie sagen. Verpuffen ist für mich ein bisschen zu magisch. Mhm. Also es gab durchaus Kräfte, die dafür gesorgt haben. Yeah. Und warum es jetzt anders ist, erstens müssen wir abwarten, wie es sich entwickelt. Was sich verändert hat, ist sicherlich, dass zum ersten Mal so ein junger Präsident wie Emmanuel Macron eine Ankündigung, wie er sie gemacht hat, ich möchte, dass innerhalb von 5 Jahren, ich zitiere ihn, das Kulturerbe Afrikas zurück an Afrika gegeben wird, temporär oder definitiv, dass er das macht und dann gibt es Twitter, dann gibt es Fernsehsender, dann gibt es alle möglichen soziale Kanäle, die das sofort verbreiten und dann kann man viel schwieriger Rückzieher machen. Ein anderer Grund ist, denke ich, dass die aktuelle Jugend sowohl hier als auch auf dem afrikanischen Kontinent nicht weitermachen wollen, wie es bis jetzt war und diese Veränderung herbeisehnen, weil wir ja erleben, was diese Abschottung, diese Arroganz, diese Unkenntnis der afrikanischen Mitmenschen und Kolleginnen und Kollegen in allen Sparten des Wissens und der beruflichen Tätigkeiten und der Gesellschaft, was das für verheerende Folgen hat. Und Europa ist ein Teil in dieser großen Welt. Es ist nicht der dominante Teil. Und wir müssen mit diesen veränderten Koordinaten umgehen. Und eine Form des neuen Umganges ist, dass man sich an einen Tisch setzt und von Mensch zu Mensch über diese schwierige Geschichte spricht und sie aufarbeitet gemeinsam.
Das sagt die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy in unserer Sommerreihe über Wendepunkte. Der Aktionskünstler Philipp Bruch, Gründer des Zentrums für politische Schönheit, ist kein Mann der leisen Töne. Bruch liebt den großen Auftritt und selbstbewusst ist er ganz offensichtlich auch. Kürzlich hat er sich in einem Interview kurzerhand in eine Linie gestellt mit dem französischen Schriftsteller Émile Zola. Sein neues Buch, so Bruch, sei ein intellektueller Einwurf, ein J'accuse. In dem Buch warnt Bruch vor dem Untergang unserer Demokratie. Rechte Kräfte seien bereits dabei, sie zu unterwandern. Gestern Abend war der Aktionskünstler zu Gast beim Kunstfest in Weimar. Angekündigt war eine Diskussionsrunde zur Zukunft der Erinnerung mit weiteren Gästen, die Publizistin Lea Roos, die Migrationsforscherin Naika Forutan und der Jurist und Journalist Michel Friedmann. Ihnen zugehört hat für uns Henry Bernhard.
Philipp Bruch, Kopf und Gesicht des Zentrums für politische Schönheit, mag es dramatisch. Es müsse Schluss sein mit den Reden und endlich gehandelt werden. Aber wenn 4 Menschen mit Mikrofonen in der Hand auf einem Podium sitzen, wird natürlich geredet. Philipp Bruch selbst verglich unsere heutige Situation mit der späten Weimarer Republik. Wie oft würden wir noch Wahlen erleben, fragte er etwa.
Beim Jahr 1932 bin ich tatsächlich selber erschreckt. Ob dieser innenpolitischen Appeasement-Politik, die dort herrschte, die heißt heute anders, die heißt heute mit rechten Reden.
Schon in der Einleitungsrunde geriet der Abend thematisch aus den Fugen. Es ging um Syrien, um Polen, Ungarn, die USA, Großbritannien, um Brasilien, Hongkong, Italien und um die Zerstörung und den Wiederaufbau von Warschau. Und Naika Forutan wurde nostalgisch.
Es kommt die Zeit und wir sind mittendrin, in der wir plötzlich das Gefühl haben, diese letzten 50 Jahre waren ein goldenes Zeitalter. Und irgendwann werden wir darauf zurückblicken und den Kindern erzählen, es gab mal eine Zeit, in der glaubten wir daran, dass sich das alles von alleine durch ein demokratisches Prinzip regulieren wird.
Schon da geriet Michel Friedmann in nervöse Erregung.
Ich weise darauf hin, dass die Sowjetunion für viele Millionen Menschen nicht besser war als der Zustand heute, und weil sonst wird alles sehr beliebig.
Aber es kam noch turbulenter. Philipp Ruch gelang es nur nach und nach, das Podium auf eine thematische Linie zu bringen, saßen doch mindestens drei Alphatiere vor dem gut gefüllten Saal in Weimar. Naika Forutan und Michel Friedmann gerieten immer wieder aneinander, etwa wenn es um die Frage ging, ob die Demokratie in der Krise oder schon fast am Ende sei.
Eine wehrhafte Demokratie muss jetzt anfangen, die Strategien der Rechten zu kopieren. Wir brauchen Geldgeber, wir brauchen Untergrundkämpfer, wir brauchen Bots, wir brauchen Maschinen und wir brauchen Technik.
Bitte um Verzeihung, aber wenn hier von Untergrundkämpfer gesprochen wird, habe ich ein Problem, und zwar emotional wie kognitiv. Weil das würde bedeuten, dass die Aufgabe, die in dem Begriff wehrhafte Demokratie steckt, vom Staat und ihren Institutionen in allen Pluralitäten, Gerichte, mit allen Instanzen, Parteien, Regierungen, Landesregierungen, nicht mehr erfüllt werden.
Philipp Ruch nutzte im Laufe des Abends immer seltener die Chance, eine der Thesen seines Buches anzubringen.
Ich halte auch Demonstrationen für böse. Also Online-Petitionen, das ganze Zeug, was uns eigentlich davon abhält, wirklich zu handeln.
Schließlich wurde die theatralisch als Gedenkabend angekündigte Runde zu einer klassischen Debatte über die Frage, welche Rolle spielt der Holocaust heute, was lehrt er uns und was tun gegen Rechtsextreme, gegen Rechtspopulisten. Einig waren sich alle, dass die Forderung nach dem Nie wieder nicht Nie wieder Holocaust bedeutet, sondern Nie wieder Ausgrenzung, Nie wieder Diskriminierung, Nie wieder Absprechen der Menschenwürde. Der Antisemitismus stehe da nur stellvertretend für Diskriminierungen, so Michel Friedmann.
Ich sitze hier nicht, weil ich Jude bin. Ich sitze hier, weil ich ein Bürger eines Landes bin, in dem Freiheitsrechte, die hinter Demokratie stecken. Es geht um Meinungsfreiheit, es geht um Pressefreiheit, es geht um Wahlfreiheit. Viele Freiheiten, weil ich sie auch für mich in den nächsten Jahren beibehalten möchte.
Die AfD käme nicht aus dem Nichts. Sie spräche nur aus, was schon viele immer dachten. Da waren sich wieder alle einig, und mit Blick auf einige rechtsextreme Figuren in der Partei wisse jeder Bürger, wen er da wähle, und jede bürgerliche Partei, mit wem sie da koaliere. Männer, die ihre politischen Gegner deportieren möchten. Mobilisierung sei nötig und das Verantwortungsgefühl eines jeden. Lea Roos berichtete unter anderem, wie sie AfD-Politiker davon abgehalten hat, sich am Gedenken an die Judenverfolgung zu beteiligen.
Ich sage, oh ja, ich werde Sie hindern. Wenn Sie darauf gehen, gehe ich mit drauf. Und dann gibt es zwischen uns eine Balgerei und dann werden wir mal sehen, wie das ausgeht. Und so gehe ich mit AfD-Leuten um. Ich lasse mir von denen nichts sagen.
Weit über 2 Stunden dauerte der Abend in Weimar und verlief nicht unbedingt anders als die von Philipp Ruch so geschmähten Fernsehtalkshows, aber doch immer wieder pointiert.
Henry Bernhard berichtete vom Kunstfest in Weimar. Man mag von Philipp Ruch und seinen Thesen halten, was man will. Eins muss man ihm lassen, er weiß, wie er sich Gehör verschafft. Die Aktionen seines Zentrums für politische Schönheit sorgen regelmäßig für Schlagzeilen und finden vermutlich ein deutlich breiteres Publikum als die Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel. Leider, findet mein Kollege Jochen Stöckmann. Er hat Sigrid Weigels jüngste Studie gelesen, in der sie ein vernichtendes Urteil fällt über die deutsche auswärtige Kulturpolitik. Eine Studie, die unser aller Aufmerksamkeit verdient. Die Leseempfehlung fürs Wochenende von Jochen Stöckmann.
Kulturpolitik, das ist ein Widerspruch in sich. Nicht erst seit der von Adorno zitierten Erkenntnis, je mehr für die Kultur geschieht, desto schlechter für sie. Ob nun Kunst und Kultur von der Politik im Innern als Kreativwirtschaft gepäppelt oder zur Imagepflege nach außen instrumentalisiert wurden, die bundesrepublikanische Intelligenz hat sich stets gerieben an Slogans wie »Dritte Säule der Außenpolitik«, »Soft Power« oder »Wettstreit der Narrative«. Unter solchen Schlagworten lief die Vereinnahmung für diplomatische Schachzüge, Propagandaoffensiven im Kalten Krieg oder neuerdings zur weltweiten Verteidigung demokratischer Werte. Das kritisiert auch Sigrid Weigel, um nach ihrer Bestandsaufnahme eine Reform der auswärtigen Kulturpolitik vorzuschlagen, jenseits der Nationalkultur, wie es im Titel ihrer Studie heißt. Transnationale Netzwerke aufbauen, zivilgesellschaftliche Akteure im Innern beteiligen, das sind Weigels Leitformeln. Funktionäre vom Deutschen Kulturrat oder dem Goethe-Institut sehen es unterschiedlich. Sie wollen alle mit Kultur befassten Ressorts zusammenlegen oder setzen, ganz im Gegenteil, auf das Auswärtige Amt und die Fachleute in den jeweiligen Botschaften. Aus der Politik selbst ist wenig zu hören. Und auch die Zivilgesellschaft schweigt. Dabei müssten alle aufhorchen, hat doch Sigrid Weigel jenen archimedischen Punkt entdeckt, von dem aus die hässlich globalisierte Welt, nein, nicht sozialrevolutionär aus den Angeln gehoben, aber doch hübsch moralisch in Ordnung gebracht werden kann. Glaubwürdigkeitsverlust heißt das Zauberwort. Weil Deutschland seine vorgeblich in alle Welt exportierten Werte, Demokratie und Menschenrechte, im Innern, aber auch bei Wirtschaftsbeziehungen zunehmend missachtet, muss Abhilfe geschaffen werden. Ob Rücknahme der Klimaziele, Vernachlässigung von Arbeits- und Sozialstandards oder laxer Umgang mit Diktaturen, das alles soll sich ändern, im Namen der Kultur und ressortübergreifend. Verständlich, dass die Politik und vor allem die angesprochenen Ministerien sich überfordert sehen mit diesem radikal erweiterten Kulturbegriff. Aber auch die Zivilgesellschaft dürfte Probleme bekommen, sollten die wunderbaren Appelle Wirklichkeit werden. Jedermann muss zum Experten kultureller Mehrsprachigkeit werden, fordert Sigrid Weigel. Damit dürfte eine Reform der auswärtigen Kulturpolitik ähnlich einschneidende Folgen haben wie Hartz IV. Ein herbeigeholter Vergleich? Auf den ersten Blick ja. Stichworte wie Arbeit oder gar Arbeiter werden von Weigel tatsächlich nie erwähnt. Sie konzentriert sich auf Arbeit am Gedächtnis, Arbeit am Geschichtsbewusstsein, Arbeit des Verstehens, auf Integrationsarbeit und Aufarbeitung. Und Gewerkschaften, einst Motor internationalistischer und partizipativer Politik, werden einzig und allein in einer Studie über die rechtspopulistische Orientierung ihrer Mitglieder zitiert. Doch genau diese Leerstellen wollen gelesen sein. Als Merkmal einer Epoche, einer Kultur, in der die Menschen neoliberaler Politik nur noch ganz individuell, allenfalls in lockeren Netzwerken, entgegentreten. Traditionelle Bindungen kommen Bürgern wie Zivilgesellschaft abhanden. Deshalb müssen Zukunftsentwürfe, wie Sigrid Weigel sie entwickelt, an ihre Stelle treten, wenn sie denn gelesen werden.
Gedanken von Jochen Stöckmann zur Zukunft der auswärtigen Kulturpolitik. Die Studie von Sigrid Weigel können Sie übrigens im Internet finden, auf den Seiten des Instituts für Auslandsbeziehungen, das den Bericht in Auftrag gegeben hatte. J'accuse, ich klage an, heißt es jetzt auch nochmal in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Genau, J'accuse heißt eben auch der neue Film von Roman Polanski, zumindest im französischen Original. Und er beschäftigt sich mit der Dreyfus-Affäre. Der Film feierte bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere, allerdings ohne den Regisseur, der lieber in seiner französischen Wahlheimat blieb. Wohl aus Angst vor einer Auslieferung an die USA, wo ihm ein Prozess wegen Haftflucht droht. Polanski ist angeklagt, weil er im Jahr 1977 eine Minderjährige vergewaltigt hat. Dreyfus, so ist es historisch belegt, wurde fälschlicherweise beschuldigt, Militärgeheimnisse verraten zu haben. Und die Geschichte wurde auch schon mehrfach verfilmt. Polanskis Film liegt ein Buch von Robert Harris zugrunde. Er stellt auch nicht so sehr Dreyfus in den Mittelpunkt, sondern einen anderen Offizier, der tief im Verschwörungssumpf verhaftet ist. Jetzt tauchte die Frage auf, vergleicht sich Polanski gar mit Alfred Dreyfus und sieht sich als jemand zu Unrecht Angeklagten? Während Dietmar Dart von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kurz und knapp schreibt, er ist ja nicht verrückt, sieht es sein Kollege von der Süddeutschen Zeitung ein wenig anders. Polanski vermittle in seinem Film doch sehr den Eindruck, es gehe ihm darum, die Lüge niemals Wahrheit zu nennen. Und wenn Polanski wirklich hinter der Botschaft seines Films stehe, müsse er sich den amerikanischen Behörden stellen. Das meint Tobias Kniebe von der Süddeutschen Zeitung. Nicht die Filmindustrie, sondern das Internationale Literaturfestival Berlin und das Pen-Zentrum Deutschland haben zur symbolischen Unterstützung der Protestbewegung in Hongkong aufgerufen. Am 21. September soll eine deutschlandweite Lesung stattfinden. Bei der eskalierenden Situation scheint jede Hilfe vonnöten.
Die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig und das war Kultur heute mit Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.